für mich war so der entscheidende Moment, als ich auf einmal so meinen Heimatort auf so einem Dokument gesehen habe im Kontext von Massenmord und Vernichtung.
Es gab in diesen 1000 Jahren auch niemals nur ansatzweise ein ähnliches Verbrechen wie den Holocaust bzw. den Weltkrieg.
Das geht uns noch ganz früh an. 30 Millionen Seiten an Dokumentation im Dritten Reich, was immer noch nicht aufgearbeitet sind.
Das hat mich ein bisschen aggressiver dann gemacht den Leuten gegenüber, die jetzt dann sagen, ja, ist alles ein Fliegenschiss.
Das entwertet alle Leute, die damals gelebt haben, wenn man da jetzt einfach nicht adäquat drüber redet.
Yo, listen up, I tell a tale of survival. In the heart of the darkness, where hopes arrival. I stood on the edge, my strength in denial. For the killers of flesh, my spirit's revival.
TikTok, Rap und Stolpersteine. Gedenkarbeit 80 Jahre nach dem Kriegsende 1945 von Thomas Grasberger.
Im November 2013 wurde ich gebeten, in Gallenbach, einem Ortsteil von Taufkirchen im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn, eine literarische Lesung zu halten. Mein Buch Stenz, die Lust des Südens, war damals kurz zuvor erschienen und ich sollte nun 1,5 Stunden etwas über die Kulturgeschichte von Liebe, Lust und Leidenschaft in Bayern erzählen. Die Stube im Gallenbacher Wirtshaus war an jenem Montagabend rappelvoll. 130 Zuhörer warteten vor allem auf ein Kapitel aus meinem Buch. Auf die Geschichte, die alle irgendwie kannten und über die niemand öffentlich gesprochen hat. Die Geschichte des Stefan Duda, geboren 1915 im Kreis Kielce in Polen.
Der 26-jährige Pole Stefan Duda war als Zwangsarbeiter einem Einödbauern in der Gemeinde Taufkirchen zugeteilt worden, wo er die gleichaltrige Bauerntochter Anna traf. Die beiden verliebten sich und hatten im Winter 1940-41, wie es im Amtsdeutsch hieß, wiederholt geschlechtlich miteinander zu tun. Für die Nazis war das Rassenschande, die prompt zur Anzeige gebracht wurde. Anna saß ein Jahr lang in Polizeihaft in Mühldorf, bevor sie ins KZ Ravensbrück überstellt wurde, wo sie bis Oktober 1942 inhaftiert blieb. Stefan Duda wurde in das KZ Dachau verschleppt, wo er 9 Monate lang auf seinen Tod wartete.
Es sollte eine große Schauhinrichtung durch Gestapo und SS werden. Am Waldrand von Gallenbach wurde eigens eine Bühne für die Zuschauer gezimmert. 2 Lastwagen aus München brachten den Galgen, den Sarg und den Häftling.
An jenem 10. Oktober 1941 war die lokale Nazi-Prominenz in Gallenbach versammelt. Und auch alle polnischen Zwangsarbeiter der Gegend mussten zuschauen, wie ihr Landsmann Stefan Duda an jenem Freitagmittag um 11:30 gehängt wurde. Nach dem grausamen Schauspiel feierten die Nationalsozialisten in der nahegelegenen Gastwirtschaft von Gallenbach mit reichlich Bier und einem üppigen Mittagsmahl. In jener Gaststube, in der nun die Lesung stattfand.
Jedes Jahr im Mai erinnert sich die Welt an das Kriegsende 1945. Hitler-Deutschland und seine Verbündeten waren besiegt. Die Tore der Konzentrationslager und Zuchthäuser wurden geöffnet. Viele Millionen Opfer von Faschismus, Rassenwahn und industriell betriebenem Massenmord waren zu beklagen.
An runden Jahrestagen werden besonders viele Reden gehalten. Politiker legen Kränze an Gedenkstätten nieder, Priester sprechen Gebete und die wenigen verbliebenen Zeitzeugen richten mahnende Worte an uns Heutige.
Gut so, wir brauchen diese Erinnerung, immer wieder. Aber wir können sie nicht allein den Historikern und Politikerinnen überlassen.
Wie aber kann Gedenken heute ausschauen, jenseits der offiziellen Erinnerungskultur? Immer weniger Zeitzeugen sind am Leben, die über ihre Erlebnisse persönlich berichten können. Und immer wieder sind verharmlosende Sätze zu hören. Die 12 Jahre des Nationalsozialismus seien doch nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen.
Ich bin Menschen begegnet, die das anders sehen. Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Land, die die Erinnerung wachhalten an die Opfer und an die Täter. Zum Beispiel die Erinnerung an den polnischen Zwangsarbeiter Stefan Duda. Die Geschichte seiner Ermordung hing 7 Jahrzehnte lang wie ein dunkler Schatten über Gallenbach und Umgebung. Erst mit meiner Lesung im Herbst 2013 war das Schweigen gebrochen. Die anschließende Diskussion verlief äußerst lebendig und zeigte, wie gespalten die Gemeinde damals war.
Sieht doch, wie heute. Die einen haben dagegen und die anderen haben dafür. Aber die Retter ging wieder, ich weiß nicht.
Mei, das ist Anschauungssache.
Und mir ist das gleich.
Den jungen Wirtsleuten von Gallenbach aber war es nicht gleich. Claudia und Hilarius Häusler, damals Ende 30, wollten Stefan Duda ein würdiges Gedenken bewahren.
Mir ist wichtig, dass wirklich ein Einzelschicksal gesehen wird.
Wir beide wollen einen Gedenkstein aufstellen, weil einfach das Schicksal von Stefan Duda mit Gallenbach direkt verbunden ist. Die Hinrichtung hat in unserem Wald stattgefunden und danach sind die Nazischergen in unsere Wirtschaft gegangen und haben da eine große Saufgelage gehabt.
Die Häuslers suchten Mitstreiter für ihr Gedenksteinprojekt. Und der Taufkirchner Bürgermeister zeigte sich damals aufgeschlossen, aber der Gemeinderat stimmte nach harter Diskussion mit knapper Mehrheit gegen eine finanzielle Beteiligung. Dabei ging es weniger um die 500 oder 1000 Euro als um die heftigen Emotionen. Am Ende wurde der Stein auch ohne den Gemeindezuschuss aufgestellt. Am 15. Mai 2014 hielt der Pfarrer bei der Maiandacht eine Predigt. Unter den Gästen waren die polnische Generalkonsulin und ein bayerischer Bundestagsabgeordneter. Und aus den USA war der Historiker John Delaney angereist, der den Fall Duda 1995 in seiner Doktorarbeit erstmals erwähnt hatte.
Gut ein Jahrzehnt ist das jetzt her. Als ich neulich wieder in Gallenbach war, hatte sich manches verändert. Claudia und Hilarius haben das Wirtshaus renoviert. Heller und lichter ist die Gaststube geworden. Stammtisch gibt's keinen mehr. Dafür feine Biogerichte für Gruppen auf Vorbestellung.
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sagt Hilarius, war damals nicht immer schmerzfrei, aber notwendig. Denn das jahrzehntelange Schweigen war nicht nur für seine Familie eine Belastung, sondern für die ganze Region.
Weil es so besetzt war mit schlechten Gedanken, mit Schuldgefühle, mit schlechten Gewissen, dass jeder irgendwie gewusst hat, wenn er darüber redet, dann tritt da wieder diese Lawine los. Und da hat sich jeder gescheicht davor. Uns ist es einfach ein bisschen leichter gefallen. Wir waren die dritte Generation nach dem, was passiert ist. Wir haben keinen mehr direkt kennt, der dabei war. Also haben wir uns mir von daher auch schon ein bisschen freier gefühlt, da zum drüber reden.
Erst mit dem Gedenkstein für Stefan Duda ist es möglich geworden, über diese Emotionen zu sprechen. Aber nicht alle waren damals begeistert davon, dass die alten Geschichten ausgepackt wurden.
Nein, da hat es viele Leute gegeben, die wo sich eher gewünscht hätten, dass wir mehr stadtblind waren. Oder dass einfach die Geschichte in irgendeiner Schublade verschwindet. Da hat es genug Leute gegeben. Es hat aber auch ganz viel Leute gegeben, die wo gesagt haben, endlich redet wieder jemand drüber. Da hat es am Anfang schon so ein bisschen zwei Lager gegeben. Die Lager haben sich aber über die Zeit eher aufgelöst. Und jetzt 10 Jahre danach ist einiges passiert.
Dazu später mehr. Erst einmal treibt mich die Frage um, was es mit dem Erinnern ganz grundsätzlich auf sich hat. Fabian Hutmacher ist promovierter Psychologe und arbeitet am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien der Universität Würzburg. Im Team forscht Hutmacher über Fragen des Erinnerns in digitalen Zeiten. Autobiografische Erinnerungen, sagt der Wissenschaftler, sind immer ein wichtiger Teil dessen, was uns als Menschen ausmacht.
Diese Art von Erinnern spielt sich ja nie nur in unseren Köpfen ab, sondern geschieht zum einen immer auch im Gespräch mit anderen Menschen und darüber hinaus auch in unserer materiellen Umwelt. Also indem wir Gedenkmonumente aufrichten, indem wir Gedenktafeln installieren, indem Institutionen, Museen eingerichtet werden, die bestimmten Zwecken gewidmet sind.
Aber warum eigentlich? Welche Funktion hat das Erinnern? Die Forschung, sagt Fabian Hutmacher, gehe von 3 wesentlichen Funktionen aus.
Da ist zum einen die Selbstfunktion. Durch das Nachdenken über die eigene Biografie erlebt sich der Mensch als ein Individuum mit einer zusammenhängenden Geschichte. Das stabilisiert die eigene Identität.
Dann gibt es eine soziale Funktion. Erinnerungen sind das Material, auf dessen Basis ich mich mit anderen Menschen unterhalten und austauschen kann. Das fördert den sozialen Zusammenhalt.
Und eine dritte Funktion ist eine Funktion, die man als direktive Funktion bezeichnet, also eine gewissermaßen handlungsleitende Funktion, dass ich sage, ich kann aus meiner eigenen Vergangenheit für meine Zukunft lernen. Ich kann über meine Vergangenheit nachdenken, reflektieren und daraus Schlüsse ziehen, wie ich mich in Zukunft verhalten möchte.
Und das gilt für einzelne Menschen ebenso wie für Gruppen und ganze Kollektive, also zum Beispiel Nationen oder Staaten. Man denke nur an das Verhältnis von Frankreich und Deutschland. Über Jahrzehnte hinweg verfeindet, haben beide Länder nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Geschichte gelernt. Allerdings funktioniert das nicht einfach, indem man sagt, Schwamm drüber, wir vergessen jetzt alles, was war. Das wäre wie die Sache mit dem rosa Elefanten, sagt Fabian Hutmacher.
Wenn ich Ihnen sage, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten, ist das, woran Sie denken, ein rosa Elefant. Aber natürlich treffe ich immer eine Auswahl. Das heißt, man muss schon irgendwie übereinkommen, was sind denn jetzt die Dinge, an die wir uns regelmäßig erinnern wollen und andere Dinge, die nicht so häufig Thema sind und die dann vielleicht auch mit der Zeit tatsächlich ins Vergessen abrutschen können.
In Mühldorf am Inn hat man schon vor langem entschieden, woran man sich erinnern will und was nicht ins Vergessen abrutschen darf.
1944 entsteht eben hier ein riesengroßer Rüstungskomplex, Weingut 1. Man muss das wirklich sich als Komplex auch vorstellen. Zwei große KZ-Außenlager, das Waldlager und Mettenheim 1. Aber auch in der Region, wie zum Beispiel auch in Gars oder Zangberg, gibt es einzelne Häftlingskommandos, einzelne Außenstellen dieses riesengroßen Rüstungsbetriebs.
Edwin Hamberger ist der Mühldorfer Stadtarchivar. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus am Ort und mit dem KZ-Außenlagerkomplex Mühldorf, der zu den drei größten des Stammlagers Dachau gehörte. 8.300 Häftlinge wurden hier zur Arbeit gezwungen, nicht zuletzt auf dem Bunkergelände im Mühldorfer Hart, wo seit Sommer 1944 ein gigantisches Rüstungsprojekt lief. Unter dem Decknamen Weingut 1 sollten mitten im Wald riesige, halb unterirdische Bunker entstehen – für die Produktion eines strahlgetriebenen Jagdbombers, mit dem glaubten die Nazis den Krieg noch gewinnen zu können. 4000 Zwangsarbeiter mussten sich für diesen Wahnsinn zu Tode schuften.
Mühldorf hat sich früh seiner Geschichte gestellt. Zunächst waren es einzelne Pioniere, die anfingen zu recherchieren. Etwa der Gymnasiallehrer und Historiker Peter Müller, der Anfang der 1980er Jahre bei den Bauern der Umgebung klingelte und sie interviewte. Die Ergebnisse konnte Müller dann im Jahrbuch des örtlichen Heimatbundes publizieren. Erstaunlich, zu einer Zeit, als solche Themen noch nicht einmal von großen Museen angepackt wurden.
In Mühldorf entstanden mehrere lokale Initiativen. Und 1985 kuratierte der damalige Leiter des Kreismuseums eine vielbeachtete Ausstellung mit dem Titel »Bis alles in Scherben fiel«. Zwei Jahre später entstand dann der aufsehenerregende Dokumentarfilm »Mit 22 Jahren wollte man noch nicht sterben«.
Auch die Mühldorfer Bevölkerung war offen für eine Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Geschichte. Nicht zuletzt die Jüngeren, die weder von ihren Eltern noch in der Schule etwas darüber erfahren hatten, sagte Archivar Edwin Hamberger.
Natürlich sind solche Diskussionen schmerzvoll, ohne Zweifel. Aber dadurch, dass man sie natürlich sehr früh schon beginnt, tut man sich dann umso leichter. 2015, als wir gesagt haben, wir möchten hier eine Dauerausstellung konzipieren, macht ihr alle mit. Und sowohl Landkreis Mühldorf als auch Stadt Mühldorf, die beiden Träger, die die Ausstellung hier finanziert haben, gab es überhaupt keine Diskussion, sondern das war eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier was zeigen.
Alltag, Rüstung, Vernichtung heißt die Dauerausstellung, die auf 350 Quadratmetern zeigt, wie die NSDAP im Landkreis Mühldorf seit 1933 alle Lebensbereiche dominierte und welches Leid der Rüstungswahn über die Zwangsarbeiter brachte. In einer der Audiostationen ist das Interview mit einer Zeitzeugin zu hören, die erzählt, wie das Neugeborene einer Zwangsarbeiterin ermordet wurde.
Ich schaute von außen zwischen den Brettern hindurch und sah, wie Dr. Kende neben der schlafenden Frau saß und das Kind in Händen hielt. Ihm liefen die Tränen über das Gesicht. Der Blockältesten sagte er, sie solle einen Wasserkübel holen. Sie legten das Kind in kaltes Wasser. Nachdem es 20 Minuten unter Wasser war, zogen sie es heraus.
Ich habe als Journalist mehrere Überlebende der Shoah kennengelernt. Alle Begegnungen waren berührend und eindrucksvoll. Ganz besonders die mit Max Mannheimer. Ich erinnere mich sehr gut an jenen Freitagvormittag im Juli 2009, als wir uns in Max Mannheimers Bungalow in Haar bei München trafen, um ein Interview über die Nachkriegszeit zu führen. Seine 89 Lebensjahre hat man dem Mann mit dem schlohweißen Haar, der Stirnglatze und dem markanten Gesicht nicht angesehen. Er war hellwach, schlagfertig und humorvoll. Als ich klingelte und die Haustür aufging, wehte mir ein warmherziges Lächeln entgegen. Max Mannheimer trug Sportschuhe und ein blaues, kurzärmliches Hemd. Am linken Unterarm war die Nummer zu sehen, die ihm die Nazis im Februar 1943 in Auschwitz-Birkenau eintätowieren ließen. 99728. Sein Bruder Edgar hatte die 27, sein Bruder Ernst die 29. Unser Einbrennstempel, wie beim Vieh, damit es nicht verloren geht, merkte Max Mannheimer bitter ironisch an.
Theresienstadt, Auschwitz, Warschau, Dachau, KZ-Außenlager Karlsfeld, KZ-Außenlager Mühldorf.
Max Mannheimer konnte sich an viele Details seiner Odyssee erinnern. Das ist ein Segen, sagte er mir, aber auch ein Fluch, denn ich hatte Depressionen. Im Haus hingen Bilder an der Wand, Gemälde seines Sohnes und seine eigenen. Die Kunst, sagt Mannheimer, hat mir sehr geholfen, ebenso das Schreiben von Büchern. Bis zu seinem Tod 2016 blieb Max Mannheimer ein unermüdlicher Aufklärer. Als Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, als Vizepräsident des Internationalen Dachau-Komitees und als Mensch, der jungen Menschen höchst anschaulich erzählen konnte, welche schier unvorstellbaren Schrecken er erleben musste.
Seine Eltern Jakob und Margarete, seine Frau Eva, seine Schwester Käthe, alle waren von der SS im Februar 1943 ermordet worden. Der Bruder Ernst, der im Lager erkrankt war, wurde Anfang März umgebracht. Alle waren tot. Nur Bruder Edgar überlebte. Und Max.
Zeitzeugen wie Max Mannheimer fehlen. Wir werden sie nie ersetzen können. Aber wir können ihr Erbe bewahren. Zum Beispiel mit Hologrammen oder künstlicher Intelligenz oder Spracherkennungstechnologie.
Es ist gut, wenn wir künftig eine Virtual Reality Brille aufsetzen können, um die Avatare von solchen Zeitzeugen zu befragen, die uns auch in Zukunft Antworten geben können. Auch Bücher und Filme werden weiterhin dafür sorgen, dass nichts davon verloren geht. Und natürlich das Radio.
Um Mitternacht sind wir dann mit kreischenden Bremsen in Birkenau stehen geblieben. Auschwitz und Birkenau liegen 3 Kilometer voneinander, also wir waren in Birkenau. Plötzlich gingen Scheinwerfer an, wir sahen Lastwagen anrollen, wir sahen SS-Uniformen und Häftlinge gestalfter Kleidung. Wir waren eben an der Todesrampe von Auschwitz-Birkenau. Plötzlich der Befehl, alles liegen lassen, aussteigen.
Max Mannheimer im Interview. Einer von 82 Holocaust-Überlebenden, zu hören im Internet unter diequellensprechen.de, einer preisgekrönten dokumentarischen Höredition des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte. In Mühldorf am Inn bin ich mit einem Mann verabredet, der vor vielen Jahren von seiner Begegnung mit Max Mannheimer so beeindruckt war, dass er die Aktionsgemeinschaft Max Mannheimer gründete, damit das Erbe dieses Mannes nicht verloren geht. Christopher Moreira ist heute Anfang 40 und arbeitet als Haustechniker im Mühldorfer Heilig-Geist-Spital der Caritas. Moreira kommt aus der Gewerkschaftsbewegung, war lange Jahre SPD-Mitglied und beschäftigt sich mit der Geschichte seiner Heimatstadt.
Wir haben im 14., 15. Jahrhundert eine große jüdische Gemeinde gehabt, fast überhaupt nicht mehr vorhanden, bis auf die Synagoge in Ampfing. Und wir sollten da einfach dran festhalten, dass wir hier Erinnerung schaffen.
Zumal es dabei nicht nur um eine längst vergangene Zeit im Mittelalter geht, sondern auch um Menschen, die noch vor wenigen Jahrzehnten ganz selbstverständlich zur Mühldorfer Stadtgesellschaft gehörten.
Wir haben einige jüdische Geschäfte gehabt in Mühldorf, halbjüdische Geschäfte, und ich möchte gerne ein Zeichen setzen. Es wäre mir eine Ehre, wenn wir wenigstens ein oder zwei Stolpersteine am Stadtplatz hätten.
Die Idee mit den Stolpersteinen kam Christopher Moreira bei einer Begegnung mit dem US-Amerikaner und Wahlmünchner Terry Swartzberg, der eine Art Patenonkel für das Stolpersteinprojekt in Deutschland ist. Erinnerung heute, sagt Moreira, das bedeutet vor allem auch aktiv werden.
Die politische Haltung wird ja immer schlimmer bei uns. Wir haben einen starken Rechtsruck in Deutschland, der ist ja in Mühldorf sehr spürbar, auch in der Politik. Und da kämpfe ich seit Jahren schon für Aufklärung, ganz wichtig, auch in den Schulen. Wir haben nicht mehr diese KZ-Überlebenden, die was berichten können, in die Schulen gehen können. Vielleicht konnte es auch jemand, der was das freiwillig macht, ehrenamtlich, fast schon seelsorgerisch vielleicht.
Eine Idee, wie sie auch der gemeinnützige Verein Zweitzeugen e.V. vertritt. Wenn die Zeitzeugen immer weniger werden, sollen vor allem junge Menschen ermutigt werden, als Zweitzeugen die Erinnerungen an die Shoah zu bewahren und weiterzugeben.
Dass das immer auch politisch ist, hat Müller vom Inn schon mehrmals erfahren. Der Name Hans Gollwitzer spielt dabei eine zentrale Rolle. Gollwitzer war evangelisch-lutherischer Pfarrer in Mühldorf und überdies ein glühender Nazi, der bereits 1929 in die Partei eingetreten war. 1937 wurde er dann Bürgermeister, was er bis zum Kriegsende auch blieb.
Zunächst als belastet eingestuft und interniert, wird Gollwitzer später zum Mitläufer herabgestuft und kann 1952 wieder zur Wahl antreten, als Parteiloser. Alle Warnungen vor dem einstigen Nazi-Bürgermeister verhallen. Wie zum Trotz wird der charismatische und volksnahe Gollwitzer wiedergewählt und bleibt bis zu seiner Pensionierung 1966 Mühldorfer Bürgermeister.
Doch damit nicht genug. In den frühen 1980er Jahren wird er sogar mit einem Straßennamen geehrt, was damals für große Aufregung sorgt, aber vergeblich. Als drei Jahrzehnte später, im Jahr 2016, die damalige SPD-Bürgermeisterin das Thema Umbenennung noch einmal aufgreift, bekommt auch sie im Stadtrat eine herbe Abfuhr. Die Hans-Gollwitzer-Straße gibt es bis heute, obwohl der Mann nachweislich ein Täter war, sagt Archivar Edwin Hamberger.
Ja, also Gollwitzer ist Täter. Das muss man letztendlich feststellen. Er hat Menschen geschadet. Er ist überzeugter Nationalsozialist. Und Menschen, die eben nicht in diese Volksgemeinschaft, in die Ideologie des Nationalsozialismus passen, die verfolgt er letztendlich bis zur letzten Konsequenz. Von daher hat er Menschen geschadet.
Der Name Gollwitzer Straße, sagt Christopher Moreira, gehört weg. Und es wäre gut, wenn die Mühldorfer Mittelschule in Max-Mannheimer-Schule umbenannt würde. Überdies sollten am Stadtplatz ein oder zwei Stolpersteine verlegt werden. Das wären sinnvolle Zeichen, auch mit Blick auf die Zukunft.
Das, was nicht mehr passiert. Deswegen ist Erinnerungskultur so wichtig, dass man das uns wieder hervorrufen, was damals passiert ist, dass wir uns Deutschen da nicht mehr in so eine Spirale der Gewalt begeben und das einfach so hinnehmen, weil es so ist, weil es jemand anschafft. Es heißt ja dann immer wieder, das ist schon so lang her, was geht uns das noch an? Das geht uns noch ganz viel an. 30 Millionen Seiten an Dokumentation im Dritten Reich, was immer noch nicht aufgearbeitet sind. Und das geht uns ganz viel an.
Zwölf Kilometer östlich von Mühldorf liegt Altötting. Der katholische Wallfahrtsort, sagt man, sei das Herz Bayerns. Politisch ist die Stadt traditionell schwarz. Die Nazis hatten es hier eher schwer. Und in den letzten Tagen des Krieges stellten sich mutige Altöttinger Bürger gegen den Irrsinn des untergehenden Hitlerregimes. Ihr Versuch, die örtlichen Machthaber der Partei unschädlich zu machen und eine kampflose Übergabe der Stadt an die Amerikaner in die Wege zu leiten, scheiterte blutig. Der 28. April 1945 endete mit der Ermordung von 7 Altöttinger Bürgern.
Die Erinnerung an diese tapferen Menschen wird in Altötting seit langem wachgehalten. Auch 2025 wird sie wieder im Mittelpunkt stehen. Mit Gedenkgottesdiensten, Ausstellungen, Stadtführungen und einer Gesprächsreihe, die sich vor allem an junge Menschen richtet.
Wir brauchen die Erinnerung an die mutigen Vorbilder. Aber kann Geschichte nur aus den lichten Seiten und Gestalten bestehen? Auch Altötting hat braune Flecken. Ein Blick auf die Straßen und Schulnamen zeigt es. Da ist der berühmte Sohn der Stadt, der Volkssänger und Schauspieler Weißviertel, der zu den frühesten Unterstützern Hitlers gehörte und später Nutznießer des Regimes war.
Da ist Julius August Langbehn, ein völkischer Antisemit und geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus. Und da ist auch Richard Billinger, ein Innviertler Schriftsteller, der 1938 den Anschluss begeistert begrüßte und Adolf Hitler einen lyrischen Vierzeiler widmete.
Völlig unkommentiert werden diese Leute in Altötting mit Straßennamen geehrt. 2023 ploppte das Thema nach einer Radiosendung im Bayerischen Rundfunk mal kurz auf, ohne Folgen. Von der Stadt heißt es heute immer noch:
Wir prüfen aktuell Optionen und Möglichkeiten einer Informationsergänzung.
Auch die Planung eines seit Jahren diskutierten Geschichtslehrpfades tritt auf der Stelle. Ein erster Themenweg soll den Bürgermorden vom 28. April gewidmet werden. Aber die genaue Fertigstellung können wir noch nicht absehen, heißt es aus dem Büro des Altöttinger Bürgermeisters im Dezember 2024. Wird man auf dem Altöttinger Geschichtslehrpfad eines Tages auch etwas über die Täter erfahren? Über Franz Suchomel zum Beispiel. Der 1907 im deutsch-böhmischen Krumau geborene Suchomel stand 1942-43 als SS-Unterscharführer an der Rampe des Vernichtungslagers Treblinka. Bis zu 10.000 vor allem jüdische Menschen wurden dort ermordet, täglich. Insgesamt waren es mindestens 700.000, manche Historiker sprechen von 1 Million Opfer. Franz Suchomel war in Treblinka verantwortlich für die Abfertigung der ankommenden Transporte. Er beaufsichtigte jene Häftlinge, die die Wertsachen der Opfer einsammeln und den Leichen die Goldzähne herausbrechen mussten. Seit 1949 lebte Franz Suchomel als Schneidermeister in Altötting. In seiner Freizeit musizierte er in mehreren Laienorchestern und sang im Kirchenchor, bis er im Sommer 1963 plötzlich verhaftet wurde. 2 Jahre später verurteilte ihn das Landgericht Düsseldorf in den sogenannten Treblinka-Prozessen zu 6 Jahren Zuchthaus, wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord bzw. Beihilfe zum Mord. Ende 1967, aus der Haft entlassen, lebte und musizierte Suchomel danach wieder in Altötting. 3 Jahre vor seinem Tod 1979 befragte ihn der Filmemacher Claude Lanzmann in einem verdeckt geführten Interview für den Dokumentarfilm Shoah. Der Altöttinger Schneidermeister Suchomel beschreibt darin nicht nur die mörderische Arbeit der SS-Männer, sondern singt auch inbrünstig und ohne jegliches Schuldbewusstsein das sogenannte Treblinka-Lied, das einst alle KZ-Häftlinge am Tag ihrer Ankunft lernen mussten. Dieses gruselige Dokument ist im Internet auf YouTube zu hören.
Für uns gibt's heute nur Treblinka, das unser Schicksal ist. Drum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Sind Sie zufrieden? Das ist ein Original. Es kann kein Jude heute mehr.
Und dann ist da noch einer, über den man im oberbayerischen Gnadenort nicht gern redet, obwohl er auch zur Geschichte der Stadt gehört.
Monsignore Josef Tiso. Der 1887 geborene Metzgersohn aus der nördlichen Slowakei war römisch-katholischer Priester und zum slowakischen Diktator aufgestiegen. Ein Führer nach Hitlers Vorbild und von dessen Gnaden. Der stramme Antisemit Tiso war als slowakischer Staatspräsident ganz wesentlich an der planmäßigen Deportation und Ermordung zehntausender slowakischer Juden beteiligt.
Im April 1945 floh Tiso vor den anrückenden Truppen der Roten Armee über das Stift Kremsmünster nach Altötting. Dort hielten ihn die Kapuziner vom St. Anna-Kloster 6 Wochen lang versteckt, just in jenen Tagen, als die 7 Altöttinger Bürger von den Nazis ermordet wurden.
Der katholische Pfarrer und Diktator Tiso sollte mit Wissen des damaligen Münchner Kardinals Michael von Faulhaber auf dieser sogenannten Klosterroute ins Ausland geschmuggelt werden. Was allerdings nicht klappte, weil Tiso von Soldaten der US-Besatzungsarmee in Altötting entdeckt, verhaftet und an die slowakische Regierung ausgeliefert wurde. Der tschechoslowakische Volksgerichtshof verurteilte ihn als Kriegsverbrecher 1947 zum Tode durch den Strang. Tiso wurde hingerichtet. Aber slowakische Nationalisten pilgerten noch jahrzehntelang nach Altötting.
Im Frühjahr 2007 bin ich dieser Geschichte nachgegangen und habe sie in einer halbstündigen Radiosendung für den Bayerischen Rundfunk aufbereitet. Die Altöttinger Kapuziner hatten mir für meine Recherchen bereitwillig ihr Archiv geöffnet. Und nach der Sendung bedankte sich der Provinzial der Bayerischen Kapuziner für den gut recherchierten Beitrag, der geschichtlichen Realität angemessen sei. In die Erinnerungskultur der Stadt Altötting aber ist diese Geschichte bis heute nicht eingegangen. Schade, denn eine Annäherung an die historische Wahrheit würde dem Herzen Bayerns gut zu Gesicht stehen.
Zumal auch Papst Franziskus im September 2021 auf seiner Reise in die Slowakei über die Mitschuld der Kirche am Judenmord gesprochen hat. In seiner Rede am Holocaust-Mahnmal in Bratislava erinnerte Franziskus daran, dass der Priester Josef Tiso die Nazis als Beschützer der Christen sah, ein Wahn, der ihn zum Verbrecher machte. Er schäme sich, sagte Papst Franziskus, für die Taten der katholischen Kirche während des Zweiten Weltkriegs in der Slowakei.
Geschichte lässt sich nicht einfach vergessen. Sie ist da und scheint zu warten. Manchmal sehr lange, bis sie von jemandem erzählt wird. Zum Beispiel von den 431 Autoren der Buchreihe Täter-Helfer-Trittbrettfahrer, die seit 2010 von Wolfgang Proske herausgegeben wird. Ursprünglich sollte sie nur 10 Bände umfassen, bald werden es 20 sein. Proske, der promovierte Sozialwissenschaftler und pensionierte Lehrer für Geschichte und Kunst, hat dafür 2014 eigens den Kugelberg Verlag gegründet.
Der Ein-Mann-Verlag für historische Sozialforschung mit Sitz im württembergischen Gerstetten hat sich auf Tätergeschichten spezialisiert. NS-Belastete aus Baden-Württemberg und Bayern. Nicht die ganz großen Nazinamen, eher die zweite und dritte Reihe vor Ort. Bürgermeister und Landräte, SS- und SA-Leute, Orts- und Kreisvorsitzende, Schriftleiter oder auch NS-Frauenschaftsleiterinnen.
Jeder dieser 400 Seiten starken Geschichtsbände, quellenbasiert und mit Fußnoten versehen, ist lesenswert. Aber diese Bücher sind natürlich keine Best, sondern eher Longseller. Eine Art Flaschenpost für die Zukunft, sagt Proske. Ein Angebot für jene, die sich irgendwann fragen, was war eigentlich an meinem Ort, in meiner Region los?
Es sind tatsächlich viele Leute, die wir normalerweise mit Literatur über den Nationalsozialismus so kaum erreichen. Aber in dem Moment, wo sie hören, dass da einer dabei ist, der möglicherweise in der gleichen Straße gewohnt hat, wo sie selber wohnen. Möglicherweise gibt es sogar Kontakte zu Verwandten. Dadurch werden Beziehungen hergestellt, die entstehen aus dem prallen Leben heraus.
Nimmt man diese Mikroebene etwas genauer in den Blick, zeigt sich, dass der Nationalsozialismus ohne die totalitäre Durchdringung bis ganz runter auf die unterste lokale Ebene gar nicht erklärbar ist.
Dass eben nicht nur im fernen Berlin alles besprochen wird, sondern dass es ein System war, das dadurch funktioniert hat, dass wirklich alle einbezogen worden sind. Dieser Begriff der Volksgemeinschaft ist ein ganz wesentlicher, zentraler Begriff. Und auf diese Art und Weise ist ein Netz vor Ort entstanden, das wir normalerweise ignorieren, indem wir uns nur auf die führenden Köpfe konzentrieren und glauben, wir haben dann ein Verständnis vom Nationalsozialismus.
Alles, was geschehen ist, muss auf den Tisch, sagt Wolfgang Proske. Nichts darf unter den Teppich gekehrt oder falsch beleuchtet werden. Nur so könne man den Verharmlosern entgegentreten. Und wenn ihm einer mit dem Vogelschiss-Argument komme und sage, die 12 Jahre Nationalsozialismus seien doch nur ein ganz kleiner Ausschnitt der deutschen Geschichte?
Da würde ich dann sagen, naja, es gab aber in diesen 1000 Jahren der großartigen Geschichte auch niemals nur ansatzweise ein ähnliches Verbrechen wie den Holocaust bzw. den Weltkrieg.
Wenn Wolfgang Proske vor Schulklassen über den Holocaust spricht, kommen auch grausame Dinge zur Sprache. denn wir dürften nicht drum herumreden, um die Jungen vielleicht zu schonen oder weil wir meinen, die Verbrechen seien eh schon bekannt.
Den Schülern sind sie nicht bekannt. Es ist wichtig, dass man diese Verbrechen bis ins Detail hinein erzählt. Die heutigen haben das Recht, auch zu erfahren, was da geschehen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass man beim Thema Holocaust die Menschen moralisch innerlich berühren muss.
Innerlich berührt waren auch die Neuntklässler vom Ruperti-Gymnasium Mühldorf, als sie sich im Frühjahr 2024 mit den Geschichten der Opfer des KZ-Außenlagers Mühldorf befassten.
Hey, jo, das ist Frau Benno Wolf. Yo, listen up, I tell a tale of survival. In the heart of the darkness, where hopes arrive. I stand on the edge, my strength.
Faces for the Names heißt das international bekannte Gedenkprojekt. Den Namen der Opfer ein Gesicht geben, ihre Geschichten erzählen. Das haben auch die 50 Mühldorfer Jugendlichen gemacht, als sie sich mit den Lebensläufen der Opfer kreativ beschäftigten. Etwa mit Fotoprojektionen an den Orten des Leidens. Oder mit einer Instagram-Seite, die später sogar einen Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung gewonnen hat. Oder mit einem Rap, den die damals 15-jährigen Maximilian, Quentin und Marius produziert haben. In ihrem Song erzählen die drei Jugendlichen die Geschichte von Benno Wolf, der im August 1944 ins Waldlager nach Mettenheim bei Mühldorf verschleppt wurde.
Next day, roll call the world outside. Fever's the raging, my body defied. Lungs scared, but hope revived.
Es ist eine Geschichte vom Überleben im Herzen der Dunkelheit. Eine Geschichte von Hunger, Fieber und Todesangst, aber auch von Solidarität und Überlebenswillen. Es ist die Geschichte von Benno Wolf, gerappt von drei Mühldorfer Schülern.
In the heart of the darkness, where hope is arrival, sit together by threads or tales of survival, killers of flesh, spirits for revival, in the tellings refuge, we found our revival.
Das Interesse an Zeitgeschichte ist vorhanden, auch bei jungen Menschen. Um sich auf das Abenteuer des Erinnerns einzulassen, braucht es manchmal nur Kleinigkeiten. Zum Beispiel ein altes Schulklassenfoto, wie es Christina Milz in den Händen hält.
Ich habe das Foto gefunden im Nachlass des Orientalisten Karl Süßheim, denn seine eigene Tochter war auch auf dem Foto zu sehen. Und er hat immer sehr akribisch alles notiert und eben auch in diesem Fall auf der Rückseite alle Namen der Kinder notiert und vorne Nummern dran gemacht, damit man identifizieren kann, wer ist.
Das Foto zeigt Schülerinnen und Schüler, die größtenteils jüdischer Herkunft waren. Die Historikerin Christina Milz, die am Institut für Zeitgeschichte in München arbeitet, hat zusammen mit ihrer Kollegin Julia Schneiderwind von der Ludwig-Maximilians-Universität München zwei Universitätsseminare veranstaltet, um mit den Studierenden die Geschichte dieser einzigartigen Quelle zu erforschen. Dank der akkuraten Beschriftung war es möglich herauszufinden, was mit den Kindern während und nach der Shoah geschehen ist.
Es ist eine dritte Klasse aus dem Jahr 1937, also die sind so in der Regel 8 oder 9 gewesen. Viele allerdings sind tatsächlich im Alter von 12 oder 13 dann gestorben. Also die allermeisten, die die Shoah nicht überlebt haben, wurden nach Kaunas deportiert und dort dann ermordet.
Im November 1941 wurden 999 Münchner Juden zusammengetrieben. In der sogenannten Judensiedlung Milbertshofen, einem Konzentrationslager mitten in München, nur wenige hundert Meter von den Wohnungen der anderen Bürger entfernt. Vom nahegelegenen Güterbahnhof Milbertshofen wurden die Münchner Juden dann nach Kaunas in Litauen deportiert, darunter auch 13 Kinder aus jener dritten Klasse.
Und am 25. November 1941 wurden sie morgens aus den Zellen herausgetrieben in Gruppen von 50 bis 80 Personen. Es wurde ihnen suggeriert, sie sollten Frühsport machen. Und sie wurden dann in Richtung der Gruben getrieben, die schon ausgehoben wurden, und dann dort hineingeschossen.
Christina Milz, Julia Schneiderwind und die Studierenden der LMU München konnten für alle Kinder auf dem Klassenfoto zumindest die Eckdaten ihrer Biografien ermitteln. Auch die Schicksale der überlebenden Kinder konnten sie rekonstruieren. Und mit den Nachkommen einiger konnten sie sogar Kontakt aufnehmen.
Es ist tatsächlich auch noch ein Kind auf dem Foto am Leben, also in einem sehr, sehr hohen Alter, lebt heute in der Nähe von Tel Aviv. Wir hatten mit ihrer Tochter Kontakt und sie hat uns erzählt, dass ihre Mutter dasselbe Foto, das wir bearbeiten, zu Hause hat. Und sie hat auf Hebräisch am Rand dazu geschrieben: Meine Klasse, wer hat überlebt?
Im Herbst 2024 reisten Mills und Schneiderwind mit einer Gruppe Studierender nach Litauen und besuchten die Gedenkstätte in Kaunas. Viele Lehramtsstudierende waren bei dieser Reise dabei.
Die haben sich auch sehr viel untereinander ausgetauscht. Da ist das Thema vielleicht noch mal ein bisschen präsenter, allein durch das Klassenfoto. Das ist natürlich was, was man auch dann später vielleicht vermitteln möchte, gern den eigenen Schülerinnen und Schülern.
Ein Foto und viele menschliche Schicksale. Hinter den großen Opferzahlen stehen immer zerstörte Leben, Träume, Wünsche, Hoffnungen. Wenigstens die Erinnerung an diese Menschen ist lebendig zu halten.
Es gibt noch viel zu tun in der Erinnerungsarbeit. Und die beginnt manchmal mit einfachen Handgriffen. Zum Beispiel mit dem Entfernen rostiger Heftklammern aus alten Akten. So hat es bei Steffen Müller angefangen, als der heute 67-Jährige vor einigen Jahren von seinem Elektrokonzern entlassen wurde. Da suchte er nach einer sinnvollen Beschäftigung in der Rente. Ein Freund empfahl ihm das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung im Stadtteil Pasing. Dort hat ein Archivar den Frührentner dann auf 27 Umzugskartons verwiesen. Lauter alte Unterlagen, unsortiert und unbearbeitet. Dazu noch 10 Meter in Hängeregistern. Alles in allem 1500 Akten aus Gerichtsverfahren, die ein gewisser Konrad Kittel in den 1960er Jahren geführt hat.
Er war ein Rechtsanwalt und er hat Entschädigungsverfahren für verfolgte, meistens osteuropäische Juden durchgeführt. Und zwar Entschädigung wegen Schaden an Körper oder Gesundheit. Das heißt also, wenn jemand dann ein Trauma erlebt hat, psychische Probleme oder physische Probleme hatte, konnte er Entschädigungen beantragen. Das sind ungefähr 1500 Fälle, die in unterschiedlicher Tiefe dokumentiert worden sind. Also manche enthalten verhältnismäßig wenig Dokumente, andere ziemlich viel.
Rechtsanwalt Konrad Kittel war Gewerkschafter und SPD-Mitglied. Deshalb landeten seine Akten im kleinen Archiv der Münchner Arbeiterbewegung, wo sie erstmal vor sich hin staubten. Bis Steffen Müller anfing, sie zu sortieren und die alten Büroklammern zu entfernen. Und bald war auch Müllers Interesse am Inhalt geweckt.
Die Antragsteller waren ja aufgefordert, Schilderungen ihrer Verfolgung zu liefern. Und diese Schilderungen waren eben dann teilweise sehr berührend. Und ich dachte irgendwann, man sollte die veröffentlichen, also der Vergessenheit entreißen quasi.
Steffen Müller erfasste die Berichte der Zeitzeugen und erstellte eine Datenbank mit ihren Verfolgungsschicksalen.
Dann schleppte man uns mit einem Viehzug in das KZ-Lager Auschwitz. Hier wurden meine Eltern, meine zwei Brüder und eine Schwester von mir weggerissen. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass man sie in die Gaskammern geschickt hat.
Die Antragstellerin war damals 15 Jahre alt. Sie gehörte zu jenen ungarischen Kindern und Jugendlichen, die bei der Ankunft in Auschwitz von ihrer Familie getrennt wurden. Ihre Lieben sahen sie nie wieder.
Es gibt Dutzende solcher Darstellungen, die bisher nicht publiziert waren. 2023 hat Steffen Müller sie auf einer Webseite veröffentlicht. Unter kittel.arbeiterarchiv.de kann man Dokumente auch herunterladen.
Naja, ich halte es halt auch angesichts der aktuellen politischen Situation für wichtig, dass man jetzt wieder ein Bild davon bekommt, was damals eigentlich war. Ne? Und diese Verharmlosungen, die man dann oft liest, ne, das hat mich höchstens ein bisschen aggressiver dann gemacht den Leuten gegenüber, die jetzt dann sagen, ja, ist alles ein Fliegenschiss. Das finde ich eine ziemliche Unverschämtheit, so eine Aussage.
Zwölf Jahre Nationalsozialismus, nur ein Vogelschiss? Das ist mehr als eine Unverschämtheit. Gegenüber all den Toten des Krieges und der NS-Gewaltherrschaft. Gegenüber 6 Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Gegenüber 500.000 ermordeten Sinti und Roma. Gegenüber den Völkern, die im Krieg unter deutscher Besatzung gelitten haben. Vor allem den vielen Bürgern der Sowjetunion und Polens, die ihr Leben verloren. Auch gegenüber den deutschen Opfern, die im Widerstand waren. Sozialdemokratinnen und Gewerkschafter, Konservative und Kommunistinnen, Liberale, Monarchisten, Priester, Homosexuelle, Deserteure und schließlich auch gegenüber den Deutschen, die für einen irrsinnigen Vernichtungskrieg gefallen sind, die ausgebombt wurden, fliehen mussten oder vertrieben wurden.
Betreff jüdische Arbeitskräfte. Es verliert irgendwie nicht an Wirkung, zu lesen, wie in Dokumenten aus der Nazizeit über jüdische Menschen geschrieben wurde. Eben so, als wären sie keine Menschen.
Susanne Siegert ist Anfang 30. Aufgewachsen im oberbayerischen Landkreis Altötting, lebt sie heute in Leipzig und ist Aktivistin für Holocaust Education und Gedenkarbeit. In sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok macht die Influencerin das Thema Shoah sichtbar, mit Kurzvideos, die meist nur 60, 70 Sekunden lang sind.
Ein Beispiel ist dieser Brief eines Bauunternehmens, das auf seinen Baustellen Häftlinge des KZ-Außenlager Mühlhofer-Hart als Zwangsarbeiter einsetzte. Und das Unternehmen beschwert sich darüber, dass zu viele der Arbeiter krank werden.
Es ist keine leichte Kost, die Siegert ihren mehr als 300.000 Followern auf Instagram und TikTok serviert. Nationalsozialismus und Gewaltverbrechen gehören normalerweise nicht zu den Themen, die auf solchen Plattformen diese Reichweite erzielen.
Ich glaube, das Geheimnis in Anführungszeichen ist bei mir so diese Augenhöhe, dass ich nicht so wie ein Fremdkörper wirke auf der App, weil da sind nun mal ganz viele so Influencer, ne, Personen, die Werbung machen für Mode, Sport, Kleidung, Serien, Filme etc. Aber obwohl ich ein ganz anderes Thema habe, ist, glaube ich, meine Machart eigentlich ganz ähnlich. Also sowohl wie ich spreche, als wie auch meine Videos aussehen, wie die geschnitten sind. Und ich glaube, dass das einfach Menschen anspricht, weil es sich erstmal nicht anfühlt, als würde man was lernen.
Die meisten ihrer Follower sind unter 25 und damit jünger als sie selbst. Aber Susanne Siegert erinnert sich noch ganz gut, wie es bei ihr war. Natürlich hat auch sie in der 9. Klasse des Gymnasiums die Gedenkstätte in Dachau besucht und hat Referate gehalten. Aber der lokale Bezug spielte keine Rolle. Deshalb hat sie dann 2020 selbst mit der Recherche begonnen, über ein ehemaliges KZ-Außenlager in ihrer oberbayerischen Heimat.
Also ich glaube, für mich war so der entscheidende Moment schon, als ich auf einmal so meinen Heimatort auf so einem Dokument gesehen habe, ne? Denn plötzlich so ein Ort, den man irgendwie aus seiner Kindheit, Jugend mit ganz schönen anderen Dingen verbindet, auf einmal lernt man den halt kennen im Kontext von Massenmord und Vernichtung. Also bei mir war das ja Mühldorf am Inn. Und ich habe dann angefangen, darüber zu recherchieren und es hat mich echt sehr stark fasziniert, dass man so viele Quellen und Ressourcen eben online finden kann. Und ich wollte das ganz gerne teilen.
2 bis 3 neue Kurzvideos stellt Siegert pro Woche auf die Plattform. In jedem kleinen Film stecken 6 bis 8 Stunden Arbeit, manchmal mehr. Alles ehrenamtlich. Denn hauptberuflich arbeitet die studierte Journalistin seit Jahren als Marketingmanagerin. In ihrer Freizeit recherchiert sie dann in Archiven, online und auch vor Ort. Jeder Inhalt wird akribisch überprüft, jede Aussage durch mindestens 2 Quellen gestützt. Überdies zeigt Siegert historische Dokumente, die die Leidensgeschichten der Opfer illustrieren. Und sie nennt Namen. Die Namen der Orte, wo Verbrechen geschahen und die Namen der Täter, die sie begingen. 2024 wurde Susanne Siegert für ihre Kurzvideos mit einem Grimme Online Award ausgezeichnet.
Das ist schön, sagt die 32-Jährige, aber noch viel schöner ist es, wenn ihr junge Follower schreiben, hey, wegen dir habe ich jetzt selber angefangen, vor Ort zu recherchieren. Der lokale Bezug, sagt Siegert, der sei für die Gedenkarbeit nämlich ganz zentral.
Weil man immer, wenn man über Shoah, Holocaust, Naziverbrechen generell spricht, glaube ich, schnell an Auschwitz denkt und an die jüdische Opfergruppe. Und natürlich hat das absolut seine Berechtigung. Aber ich glaube, wenn man dann merkt, okay, es hat aber auch jeden anderen Ort in Deutschland betroffen auf die eine oder andere Weise und auch ganz andere Opfergruppen, dass dann vielleicht auch andere Menschen Zugang dazu zu diesem Thema finden können.
Zum Beispiel über die Biografien von Frauen, die verfolgt wurden oder im Widerstand waren. Oder die von Homosexuellen. Und da sind auch die Erlebnisse von Schwarzen, die an der Befreiung von Konzentrationslagern beteiligt waren. Es gibt so viele Geschichten, die man im Schulunterricht nie gehört hat. Geschichten bleiben nur dann lebendig, wenn sie weitererzählt werden. Egal ob auf TikTok, in Büchern oder Radiosendungen. Zum Beispiel die Geschichte des Stefan Duda, der am 10. Oktober 1941 in Gallenbach bei Mühldorf hingerichtet wurde, weil er eine junge deutsche Frau liebte. 2014 wurde ein Gedenkstein zu seinen Ehren errichtet. Aber wie ist es eigentlich danach weitergegangen?
Schön, sagt Hilarius Häusler und lächelt. Immer wieder haben Menschen Blumen am Gedenkstein niedergelegt oder ein kurzes Gebet gesprochen. Eine Schultheatergruppe aus Gars am Inn hat sogar ein Theaterstück über Stefan Duda aufgeführt. Und eines Tages tauchte dann Andreas Bialas auf. ein polnischer Historiker, der im Landkreis Altötting lebt. Bialas hat sich die Geschichte angehört und dann einen Brief geschrieben, auf Polnisch, an den Pfarrer von Stefan Dudas Geburtsort.
Darin stand, dass Hilarius und Claudia Häusler nach Verwandten von Stefan Duda suchen. 6-7 Wochen lang hat der Pfarrer jeden Sonntag nach der Predigt diesen Brief vorgelesen, bis sich eines Tages jemand meldete, der die Großneffen von Duda kannte. Danach ist alles ganz schnell gegangen. Und 3-4 Monate später standen die Großneffen Slavek und Lech am Gedenkstein in Gallenbach, neben mehr als 100 Taufkirchnern, die zur Maiandacht in den Ortsteil gekommen waren.
Slavek und Lech haben irrsinnig herzliche Reden gehalten. Die zwei waren nur noch froh, dass die gewusst haben, was mit ihrem Onkel passiert ist. Sie haben das erste Mal einen Ort gehabt, wo sie auch ihrem Onkel gedenken können. Der hat ja kein Grab gehabt. Und die Taufkirchen haben gemerkt, dass sie überhaupt keine Schuldgefühle mehr haben müssen, weil die so herzlich aufgetreten waren. Und seit diesem Treffen sind wir wirklich, wir waren dann auch in Polen, sind eingeladen worden, waren eine ganze Woche lang in Polen. Es ist wirklich ein sehr enger Kontakt.
Der Weg war lang und manchmal holprig. Aber Hilarius und Claudia Häusler haben nie bereut, dass sie ihn gegangen sind. Wer die Erinnerung kleinredet und das Vergessen predigt, sagt Hilarius, der erweise sich als zutiefst respektlos.
Das entwertet alle Leute, die damals gelebt haben, wenn man da jetzt einfach nicht adäquat drüber redet, wenn man das nicht einfach richtig stellt und dem Ganzen in der Geschichte unserer Generationen einfach einen Platz gibt. Und ich meine nicht dieses Mahnende oder dieses Anklagende, dass dieses schlechte Gewissen aufrechthalten werden muss. Das muss nicht sein, sondern es sollte einfach richtig gestellt werden und einfach nicht vergessen werden.
Als Nachgeborene trifft uns keine Schuld, aber wir sind etwas schuldig, uns selbst und den Opfern, nämlich Erinnerung und Gedenken. Und das nicht nur an den Jahrestagen. Der Satz, den der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 geprägt hat, ist immer noch wahr. Und er ist heute vielleicht noch wichtiger als damals.
Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.
Hey, yo.
TikTok, Rap und Stolpersteine. Gedenkarbeit, 80 Jahre nach dem Kriegsende 1945. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen Caroline Ebner, Silke von Walkow und der Autor. Technik Susanne Harasim, Regie Thomas Grasberger, Redaktion Michael Zamitzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.